In der Zeit der DDR gab es einen kleinen Witz in Brüdergemeinden. Wir waren ja damals, wie die Älteren zumindest wissen, alle zusammen in dem Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden, mit den Elim-Gemeinden, also so eine gemäßigt pfingstlerische Gruppe, und den Baptisten und den Brüdern. Und man sagte, die Elim-Gemeinden suchen immer nach dem großen Erlebnis. Die Brüdergemeinden suchen immer nach der großen Erkenntnis. Und die Baptisten nach dem großen Prediger. Entschuldigung, also ein Baptist hätte das wahrscheinlich ein bisschen anders erzählt. Aber ich hoffe, ihr verzeiht mir. Aber es ist so, wir suchen immer nach dem Großen. Und die Sehnsucht nach Erfolg steckt ja in uns allen drin. Wer möchte denn gern Misserfolg haben? Ja, wer möchte denn nicht zu einer wachsenden Gemeinde gehören? Und selber vielleicht ein großer Prediger sein, ein erfolgreicher. Wer möchte nicht im Segen wirken, wie wir das fromm zu sagen pflegen? Oder Frucht bringen? Wer möchte nicht, dass viele durch ihn zum Glauben kommen? Natürlich wollen wir lebendig, stark und fruchtbar sein. Und damit bin ich beim Thema meiner Predigt. Lebendig, stark und fruchtbar sein. Aber wie wir es gleich sehen werden aus dem Wort Gottes, es geht gerade nicht um unsere Stärke, um unser Durchsetzungsvermögen, was man vielleicht in der Welt braucht, oder gar um unsere Anpassung an den modernen Menschen. Ganz im Gegenteil, es geht um den geht's, der unsere Stärke ist. Ja, um ihn geht es, um den Allerwichtigsten in unserem Glauben. Und es geht um das, was das Allerwichtigste in unserem Glauben ist, in unserer Nachfolge. Und darüber möchte ich heute sprechen. Ja, wir wollen lebendig, stark und fruchtbar sein, aber so, wie der Herr Jesus, unser Herr, das seinen Jüngern erklärt hat. Nicht so, wie wir uns das selber ausdenken, denn das würde auch nicht funktionieren. Wollen wir zunächst lesen, was der Jünger Johannes vom Geist Gottes empfangen und sozusagen für uns aufgeschrieben hat. Technik funktioniert. Ich lese aus Johannes 15 und natürlich auch nach der Übersetzung hier, der NÜ. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er weg. Und jede, die Frucht bringt, schneidet er zurück und reinigt sie so, damit sie noch mehr Frucht bringt. Ihr allerdings seid schon rein. Ihr seid es aufgrund der Botschaft, die ich euch anvertraut habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Auch ihr könnt keine Frucht bringen, wenn ihr nicht mit mir verbunden seid. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reichlich Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr gar nichts bewirken. Wenn jemand nicht mit mir verbunden bleibt, der wird weggeworfen und verdorrt wie eine nutzlose Rebe. Solche Reben sammelt man nur noch auf, um sie zu verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Ihr werdet es bekommen. Die Herrlichkeit meines Vaters wird dadurch sichtbar, dass ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist. Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Ihr bleibt darin, wenn ihr meinen Anweisungen folgt. Auch ich habe immer die Weisungen meines Vaters befolgt und bin so in seiner Liebe geblieben. Ich habe euch das gesagt, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen wird. Meine Weisung an euch lautet: Liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Und ihr seid meine Freunde, wenn ihr meinen Anweisungen folgt. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Denn einem Diener sagt sein Herr nicht, was er vorhat. Aber euch habe ich alles anvertraut, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich euch. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr losgeht und Frucht bringt. Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um irgendetwas bittet, wird er es euch geben. Ich befehle euch, einander zu lieben. Jüngerschaft. Es geht um Jünger. Was sind Jünger? Nach dem, was wir eben gelesen haben, sagte Jesus im Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich euch. Das ist schon wichtig. Es war ganz anders als bei Paulus. Als der nach Jerusalem ging, als junger Mann, da hat er sich den richtigen Rabbi rausgesucht, nämlich den Gamaliel. Die Schüler suchen sich den Lehrer raus, so war das damals. Jesus hat es ganz anders gemacht. Ihr wisst das aus den Evangelien, ja? Er ging irgendwo lang am See Genezareth und sagte, du komm, folge mir nach. Und so. Ja? Ich habe euch erwählt. Jünger sind also Menschen, die Jesus folgen, die mit ihm leben und ihm gehorchen. Und zwar deswegen, weil er, Jesus, sie erwählt hat. Jünger, das waren zu diesem Zeitpunkt, wo hier dieser Text also passierte, wo Jesus das sagte, das waren die 12, genauer gesagt nur 11, denn Judas war bereits vom Satan besessen und in die Finsternis hinausgegangen. Aber Jesus hatte noch viel mehr Jünger. Einmal werden die 120 genannt oder die 72. Das waren, Jünger werden in der Bibel auch genannt, die Gläubigen in Jerusalem oder die Christen in Joppe und in Damaskus, in Antiochia, in Lystra, in Ephesus. Ja, so schreibt es Lukas in der Apostelgeschichte. Also nochmal, wir müssen das festhalten. Jünger sind Menschen, die der Vater zum Sohn gezogen hat. Auch so kann man es ausdrücken, Johannes 6, 44. Und es ist also nicht so, es ist nie so, dass ich vielleicht meinen Lebtank suche, den will ich oder den, nee, der passt mir nicht und der, nein, dem folge ich. Dass ich mir jemand ausgesucht habe. Dass ich mich freundlicherweise herabgelassen habe, um mich zu bekehren. Und manche junge Leute sagen, nö, ich habe noch keine Lust, ich will erstmal die Welt genießen. So drücken die das zwar nie aus, aber so machen sie es. Das ist ziemlich gefährlich, das geht nämlich nicht. Ich kann mich nicht bekehren, wann ich Lust habe, sondern weil mir Gott die Gelegenheit gibt. Oder wenn mir Gott die Gelegenheit schenkt. Es fängt immer alles bei Gott an. Das ist ganz wichtig. Also in unserem Abschnitt geht es um Jünger, um Menschen, die Jesus gefolgt sind, die mit ihm leben, ihm gehorchen, und zwar deswegen, weil Gott sie zu ihm gebracht hat. Ich halte es für wichtig, das zunächst zu klären, weil es hier nämlich nicht um die Frage geht, ob ein Gläubiger verloren gehen kann. Das wird viel verwendet und falsch verwendet. Der Herr Jesus wollte seine Jünger hier doch nicht unsicher machen. Ganz im Gegenteil, er wollte was anderes. Er will seinen Jüngern zeigen, wie man Frucht bringt. Das ist seine Absicht. Er will also zeigen, wie man lebendig, stark und fruchtbar wird. Aber das geht nicht ohne ihn. Getrennt von ihm gibt es keine Frucht. Ja, ein Jünger kann ohne seinen Herrn überhaupt nichts bewirken, das Bestand hat. Er kann Erfolge haben. Er kann vielleicht auch eine große Anhängerschaft haben. In vielen Sekten funktioniert das so. Die haben eine Menge Anhänger. Aber das sind meistens keine Jünger Jesu. Er kann auch keine Frucht bringen. Keine wirkliche Frucht. Wie gesagt, also Anhänger kann ich gewinnen. Um Erfolg kann ich kämpfen. Aber niemals um Frucht. Ja, bis heute kann kein Mensch Wachstum oder Frucht erzeugen. Also kein Wissenschaftler kann es machen, dass er irgendwas hier zusammen mischt, vielleicht in der Chemie oder so, und dann sagt so, und jetzt mache ich, dass das wächst. Bis heute, das geht überhaupt nicht. Wir können uns nur auf das verlassen, was Gott tut. Natürlich braucht es bestimmte Bedingungen, Erde und alles, was dazugehört. Nochmal, der Herr hat hier seinen Jüngern, was er hier sagt, soll sie nicht in Zweifel stürzen, ob sie denn nun wirklich seine Jünger sind. Denn das war sicher, diese 11, die waren es bis zu ihrem Tod. Er will ihnen zeigen, wie man Frucht bringt. Ja, und so müssen wir also diesen Abschnitt hier lesen. Der Herr gebraucht dazu zwei Bilder. Und zwar erstens das Bild vom Weinstock und zweitens das Bild von der Freundschaft. Also genauer gesagt von einem Unterschied zwischen einem Sklaven und einem Freund. Ja, das ist ja schon ein erheblicher Unterschied. Und im ganzen Abschnitt gibt es auch nur zwei Befehle. Erstens sagt Jesus, bleibt in mir. Und zweitens sagt er, bleibt in meiner Liebe. Schauen wir uns zunächst einfach die Tatsachen an, die Jesus hier seinen Jüngern vorstellt. Tatsachen, also das sind Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Ja, ob mir das passt oder nicht, ob mir das gefällt, ob mir das sympathisch ist, das spielt überhaupt keine Rolle. Tatsache ist Tatsache. Ja? Tatsache 1. Ich habe mir das einfach mal angeschaut. Was steht denn hier? Das ist also der Weinstock mit seinen Reben und das meint hier Jesus selbst und seine Jünger. Es ist einfach ein Bild, das Jesus gebraucht. Und das ist unmissverständlich. Das hat er ja erklärt auch. Tatsache 2. Das ist der Weingärtner. Der schneidet weg. Andere reinigt er und das meint den Vater im Himmel, der alles Unrechte und Unbrauchbare von vornherein abschneidet. Vor einiger Zeit waren meine Frau und ich im Urlaub bei einem Weingärtner. Die hatten da so eine kleine Wohnung. Und natürlich haben wir uns auch unterhalten über seine Arbeit, was ein Weingärtner so macht. Und das wusste ich nicht. Der erklärte uns, dass ein Winzer die Frucht, die wachsen soll, von vornherein plant. Also bevor da irgendwas sichtbar ist, hat er schon das geplant, was werden soll oder was nichts wird. Ja, davon hängt ab, was er abschneidet und was er stehen lässt. Der Winzer weiß, beim Winzer ist es natürlich auch so, er vermutet zumindest, welche Rebe Frucht bringt und welche nicht. Und letztere, wie das rechte Bild es zeigt, sie werden im Frühjahr schon mit der Hand ausgebrochen. Es gibt noch eine spätere Phase, wo man das deutlicher erkennt. Dann werden die also mit einer Schere, also mit einer entsprechenden Schere oder Messer dann abgeschnitten, weil man es nicht mehr so ohne weiteres brechen kann. Aber das sind die sogenannten Wasserschosse. Das heißt also, sie entziehen dem Weinstock die Kraft und bringen niemals Frucht. Nun ist uns ja klar, dass der Vater im Himmel im Gegensatz zu einem Winzer nun wirklich von vornherein weiß, was abgeschnitten werden muss. Das sind die toten Reben. Nun ja, an einem Weinstock, so haben uns die Geschwister dort erklärt, da muss im Lauf des Jahres viel Handarbeit angelegt werden, also so viel wie fast nirgendwo. Sonst, also ein, der sagte ja, ein Bauer, der sein Feld pflügt, ja, und dann was reinsät, oh, und naja, und dann macht er nichts mehr bis zur Ernte. Das geht bei einem Weinstock unmöglich. Muss ständig was getan werden. Also Reben dürfen nicht zu lang werden, müssen zurückgeschnitten werden. Interessant, die süßesten und die besten Früchte wachsen immer also in der Nähe des Weinstocks, die am nächsten zum Weinstock wachsen. Und in Deutschland zumindest ist auch so, das wusste ich auch nicht, da müssen also viele Blätter direkt abgebrochen werden. Man hat das bisher immer mit der Hand gemacht, man hat inzwischen eine Maschine erfunden dafür. Und zwar deswegen, wenn es regnet, und das passierte nun ab und zu in Deutschland zumindest, und dann dauert das zu lange, bis alles wieder richtig trocken wird und die Weintrauben kommen dann in Gefahr zu verfaulen. Deswegen muss genügend Sonne an die Weintrauben ran. Das alles muss also der Weingärtner machen. Nun, ob das eine Rebe schmerzt oder nicht, wenn sie abgeschnitten wird, ich weiß, es gibt manche Prediger, die haben sich da lang und breit drüber ausgelassen. Das wird uns hier gar nicht gesagt. Brauchen wir auch nicht drüber nachzudenken. Der Vater macht das, Punkt. Du kannst das sowieso nicht ändern, er macht es auch bei dir. Ob dir das passt oder nicht, der Vater macht das, das ist Fakt. Ob du dich dagegen sträubst oder nicht, er macht es trotzdem. Aber wenn du dich sträubst gegen was, was der Vater macht, dann ist das schon immer ein bisschen schwierig für dich selbst und für dein eigenes geistliches Leben. Aber okay, wir wollen uns über ganz andere Dinge Gedanken machen. Es gehört noch zu den Tatsachen, auf die wir keinen Einfluss haben. Das ist das Dritte. Die Jünger sind durch das Wort ihres Herrn schon rein. Eindeutig steht es, Vers 3, kann man also gut nachlesen. Der Herr Jesus hat seinen Jüngern ja im Laufe seines Dienstes, war ja auch ungefähr so 3 Jahre, er hat ihnen viel gesagt, ihnen viel erklärt. Er hat sie gelobt, er hat sie getadelt, er hat sie ermutigt, er hat sie belehrt. Und genau das Gleiche geschieht bei seinen heutigen Jüngern. Es geschieht durch das Wort ihres Gottes, durchs Alte Testament, durchs Neue Testament. Wenn wir Bibel lesen, wenn wir Bibel miteinander betrachten, vielleicht im Hauskreis oder Bibelstunde, wenn wir eine Predigt hören, ja, es geht immer darum, dass sein Wort uns auch, packt und manchmal ein Stück abschneidet. So geschieht das bei uns. Das Wort reinigt uns natürlich nur, wenn wir drauf hören. Aber Jünger haben es ja gelernt, auf das Wort des Herrn zu hören. Ich hoffe jedenfalls. Das hört allerdings unser Leben lang nie auf. Ja, ich denke, wir haben es gelernt, die Milch des Wortes zu trinken und sind dann in der Lage, auch ein bisschen festere Speise zu genießen. Tatsache 4. Jesus hat seine Jünger genauso geliebt, wie der Vater ihn geliebt hat. Und wir dürfen davon ausgehen, dass sich darin bis heute nichts geändert hat. Ja, es gibt nichts, was uns von der Liebe unseres Herrn trennen kann oder auch von der Liebe Gottes, wird beides gesagt im Römer 8. Diese Liebe nun freilich hat nichts mit Gefühlen zu tun. Jesus liebt uns doch nicht erotisch oder so. Das wäre ja absurd. Ja? Diese Liebe war immer so eine Art Hingabe. Er hat seinen Jüngern gedient, er hat sich ihnen hingegeben, er hat sogar den Tod für sie auf sich genommen. So ist das dann auch bei uns. Ja, er sagt, die größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Also zunächst, bevor wir darüber reden, ja, was müssen wir denn nun machen? Sollten wir uns nochmal über die vier Punkte im Klaren sein. Vier Tatsachen, davon gehen wir aus. Erstens, Jesus ist mit seinen Jüngern verbunden wie ein Weinstock mit seinen Reben. Er ist also unser Weinstock und wir hängen da dran. Und an uns hängt dann die Frucht sozusagen. Ja? Zweitens, der Weingärtner sorgt durch das Beschneiden der Reben dafür, dass viel gute Frucht wachsen und reifen kann. Drittens, Jünger des Herrn sind durch die Worte ihres Herrn schon gereinigt. Und zwar, weil sie ihnen gehorcht haben. Wisst ihr, das fängt schon an bei unserer Bekehrung. Ja, Paulus schreibt das irgendwo im Römerbrief, dass er, also Gott ihnen, der Ewige hat ihnen diese Botschaft anvertraut, damit sie die also allen Völkern bekannt machen, damit sie ihr Glauben und Gehorchen. Die Elberfelder hat so einen komischen Begriff, Glaubensgehorsam. Ja, das meint es hier. Ja? Also du fängst an zu gehorchen, indem du dich bekehrst. Das ist sozusagen der allererste Schritt deines Gehorsams. Und dann geht es natürlich weiter. Wir wollen doch ihm gehorchen. Wir wissen, er will das Beste für uns. Und das kann nur das Beste für uns sein, wenn wir ihm gehorchen. Also machen wir es. Die vierte Tatsache war, Jesus liebt seine Jünger genauso, wie der Vater ihn liebt. So, aus diesen Tatsachen folgen jetzt die Aufgaben, die wir haben. Was will der Herr denn nun von uns? Wir müssen da also genau hinschauen, was will er denn wirklich? Zum Beispiel sagt der Herr seinen Jüngern nicht, dass sie Frucht bringen sollen, denn das können sie gar nicht. Wie willst du dich anstrengen, dass aus deinem Leben Frucht wächst? Ein Baum kann sich nicht anstrengen, dass da Frucht wächst. Das geht nicht. Niemand kann das. Wenn wir uns anstrengen würden, dann würden Werke rauskommen. Aber beides geht nicht. Das Erste ist unmöglich und das Zweite sollen wir gar nicht machen. Das sind ja bloß Werke des Fleisches, dann wie Paulus das nennt. Die Frucht des Geistes, und nochmal, das ist einfach wichtig, und auch andere Frucht kann kein Mensch erzeugen. Das kann nur Gott machen. Du kannst doch nicht sagen, also den habe ich bekehrt. Stell dir das mal vor, was soll denn das sein? Dem hat vielleicht gefallen, was du gesagt hast oder so, und der ist jetzt dein Jünger geworden. Aber Jünger des Herrn noch lange nicht. Ja, wir können Nachfolger haben, aber Leute, die vielleicht von uns begeistert sind, Mitläufer und sonst was, aber keine Jünger Jesu. Also, was sollen wir tun? Positiv natürlich. Erstens, ein Jünger soll immer mit Jesus verbunden bleiben. In Jesus bleiben, in seiner Liebe bleiben, das haben wir auch schon gesagt, das ist das Zweite, dann was kommt. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und der Weinstock, er schickt seine Nährstoffe sozusagen nur weiter, die er aus dem Boden saugt und sie kommen hinein in die Rebe und über die Rebe natürlich auch zu Blättern, aber eben auch zur Frucht. So können die Reben wachsen, Früchte ausbilden. So leitet Jesus seine Kraft in die Jünger, sodass sie Frucht bringen können oder dass die Frucht des Geistes wächst. Dem Paulus hat Jesus mal gesagt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Es gibt manche Gläubige, die nehmen das als Wahlspruch. Aber Leute, Paulus musste auch erst mal lernen, wie das geht. Wer von euch möchte denn schwach sein? schlapp, ja, kann nichts. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Also, das bedeutet doch auch, dass Jesus sagt, meine Kraft ist nicht in denen mächtig, die sich stark fühlen. Kraft ihrer Wassersuppe oder so. Was soll das? Es ist nicht deine Kraft, mit der du irgendwas bewirken kannst. Es ist immer nur Jesus. Das, was von ihm in dich hineinkommt, und das gilt eigentlich jeden Tag. Und das kannst du weitergeben. Wir wollen lebendig, stark und fruchtbar sein, klar. Aber wir sind schwach. Und wenn wir uns einbilden, stark zu sein, dann ist das eine teuflische, dumme Übertreibung, Überschätzung. Denn da kommt nichts Vernünftiges raus. Jesus sagt nur, bleibt in mir, bleibt immer und ganz eng mit mir verbunden. Was heißt das? Praktisch zum Beispiel, fragt mich in allen Dingen um Rat. In allen. Und nicht nur dreimal in deinem ganzen Leben. Bei wichtigen Entscheidungen oder so. Immer. Täglich. Stündlich. Je nachdem. Oder bittet mich in jeder Angelegenheit um Hilfe. Kann manchmal sinnvoll sein, wenn man vorm Computer sitzt. Denn er macht manchmal Dinge, die er eigentlich nicht soll. Jedenfalls nach unserer Meinung. Und sonst wie. Ja? Und noch was. Sag mir alle Zeit Dank. Versteht ihr? Wenn wir selber was machen, wem soll man da danken? Dann fühlen wir uns bloß stark. Guck mal, ich habe das geschafft. Und sind stolz. Aber wenn Jesus das gemacht hat, wenn ich weiß, ich schaffe das nicht. Ja, und habe Jesus gesagt, bitte hilf mir doch. Herr, ich will es auch tun, aber du musst mir helfen. Und hinterher habe ich mich gewundert, wie das ging. Ja, da kann ich doch nur Jesus danken. Das kann ich doch nicht mir zuschreiben, das wäre absurd. Ich weiß, das ist schrecklich für unseren Stolz, aber der Herr sagt das so in seinem Wort, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Also sein Lebens- und Kraftstrom kann nur durch uns fließen, wenn wir mit ihm verbunden sind. Dann werden wir reichlich Frucht bringen. Und er erklärt auch gleich, warum das so ist. Er sagt, eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Auch ihr könnt keine Frucht bringen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Das ist logisch, das weiß jeder, das funktioniert. Wenn aber jemand nicht mit mir verbunden bleibt, der wird weggeworfen und verdorrt wie eine nutzlose Rebe. Das, was hier in der Mitte liegt, das sind solche nutzlosen Reben. Solche Reben sammelt man nur noch auf, um sie zu verbrennen. Heute macht man das ein bisschen anders, man häckselt die, ja, und die werden dann untergegraben sozusagen. Aber damals hat man sie verbrannt. Ein Stück Rebe ohne Weinstock ist für sich selbst völlig wertlos. Die vertrocknet nur immer mehr und wird schließlich verbrannt. Ein menschliches Beispiel dafür war Judas. Ein anderes steht im Johannesevangelium Kapitel 6, Vers 66. Von da an zogen sich viele seiner Jünger zurück und folgten ihm nicht mehr. Also eine Rebe ohne Weinstock ist genauso ein Unding wie ein Christ ohne Christus. Was soll das? Es ist also nicht so, dass ich so in der Welt rumspaziere oder meine Arbeit mache oder irgendwas. Und dann komme ich mal wieder in Gottesdienst, dann bin ich bei Christus. Das funktioniert nicht. Denn dass ihr Christen seid, dass wir, ich muss mich ja völlig einschließen, ja, dass wir Christen sind, beweist sich vor allen Dingen in unserem Alltag. Hier können wir auftanken wieder und werden neu ausgerichtet und können uns freuen oder was auch immer. Ne? Mit dem Herrn verbunden sein, das ist keine theoretische Stellung, ein sehr praktischer Zustand. Ich schlafe ein und erwache und bin immer noch bei ihm. Ich stehe auf und danke ihm für den neuen Tag, für mein Frühstück, für meine Frau, für meine Kleidung, für die nötige Kraft und Gesundheit. Ich bete zu ihm, wenn ich meine Arbeit mache oder wenn ich spazieren gehe. Ich treffe vielleicht einen Mann mit Hund, passiert mir manchmal bei uns, und ich bete, Herr, bitte nicht für den Hund, aber für den Mann, Herr, gib mir die richtigen Worte. Mir fällt es sehr schwer, Leute von mir aus anzusprechen. Und das ist gut. Und hinterher wundere ich mich, oh Herr, das ist schön, heute ging das so gut. Ich bete, wenn ich sein Wort studiere. Ich danke, wenn ich was entdeckt habe, was Neues für mich. Wenn er mir Klarheit schenkt, wenn er mir Anweisungen gibt, wie ich mich verhalten soll. Also immer und immer wieder. Das heißt einfach, in der Nähe des Herrn zu sein. Das ist das Einfachste, was wir machen können. Wir können beten. Das ist so leicht. Und wir können das immer machen. Ob laut, ob leise. Also ich bete manchmal laut, wenn ich spazieren gehe, also in der Botanik bei uns. Das ist alles überhaupt kein Problem. Also, fassen wir es zusammen. Die erste Aufgabe für Jünger ist, immer in Jesus bleiben. Immer mit ihm verbunden bleiben. Also das machen jetzt die Jünger. Und das ist unsere Aufgabe. Die Kraft kommt von ihm. Liebe Geschwister, und wenn wir das nicht lernen, dann leben wir nur aus eigener Kraft, produzieren, naja, im besten Falle noch Werke des Fleisches, im schlimmsten Falle Sünde. Oder? Das ist doch unsere Erfahrung im Alltag. Die zweite Aufgabe, erstens war also immer mit Jesus verbunden sein, zweitens immer in der Liebe von Jesus bleiben. Und da erlebt man eine Überraschung, wenn man das hier liest. Vers 10, bleibt in meiner Liebe, hat Jesus gesagt, ihr bleibt darin, wenn ihr meinen Anweisungen folgt. Auch ich habe immer die Weisungen meines Vaters befolgt und bin so in seiner Liebe geblieben. Das klingt merkwürdig. Will Jesus denn jetzt uns wieder mit Gesetzen traktieren? So wie im Alten Testament. Dann wird er noch konkreter. Er sagt, meine Weisung lautet, liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Vers 17 sagt das nochmal, ich befehle euch, einander zu lieben. Also, er will, dass wir in seiner Liebe bleiben. Und er erklärt, dass wir in seiner Liebe bleiben, wenn wir seinen Anweisungen folgen. Das ist schon so ein Ding. Du weißt manchmal ziemlich genau, was du tun sollst und machst es trotzdem nicht. Ich auch. Ich habe mich sehr oft dabei erwischt. Er sagt Vers 13 und 14, die größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Und ihr seid meine Freunde, wieder, wenn ihr meinen Anweisungen folgt. Das ist merkwürdig. Er sagt, ihr seid meine Freunde. Will denn, also ist denn das mein Freund, der mir Anweisungen erteilt? Ist das ein Zeichen von Freundschaft, dass jemand mir Befehle gibt? Also du bist mein Freund, wenn du das machst, was ich dir sage. Was ist denn das für eine Freundschaft, oder? Nun, wir müssen eins bedenken. Unser Freund hier, Jesus, steht nicht auf derselben Ebene wie ich. Er ist der Herr. Ich bin der Sklave. Ja, die Unterschiede zwischen mir und ihm sind riesig. Er ist der Herr des Universums und ich bin ein winziges Stäubchen, ein Menschlein. Aber er sagt eben zu uns, ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn einem Diener sagt sein Herr nicht, was er vorhat. Euch habe ich alles anvertraut, was ich von meinem Vater gehört habe. Also seinen Freunden, die auf ihn hören und tun, was er sagt, denen vertraut er das Wort Gottes an. Seht ihr, das hat auch eine Voraussetzung. Das Wort Gottes, das du weitergeben kannst. Du kannst dir doch nicht einbilden, oder ich als Prediger, ich kann mir doch nicht einbilden, dass ich Gottes Wort weitergeben könnte, wenn ich ihm gar nicht gehorche. Wenn ich ihm selber nicht gehorche. Nun ja, seinen Freunden offenbart er Gottes Wesen und Willen. Das sind Dinge, die man nicht an Sklaven weitergibt, sondern an Freunde. So, aber wie können nun die Jünger in der Liebe von Jesus bleiben? Zunächst so, wie Jesus in der Liebe des Vaters blieb, indem er ihm gehorchte und seine Liebe weitergab. Im Bild gesprochen, wir gehorchen Jesus, wenn wir den Strom seiner Liebe aufnehmen und zu anderen weiterfließen lassen. In der Geografie von Israel gibt es ein schönes Bild dafür. Wir sollen also nicht so sein wie das Tote Meer, das Wasser nur empfängt, aber niemals weitergibt. Es wird ein salziger Sumpf. Es sollte so sein wie der See Genezareth. Oben fließen also die Quellen des Jordans fließen so ein bisschen zusammen und fließen dann hinein und unten fließt es wieder heraus. Hier so ein Stück vom Quellfluss und hier das, was unten aus dem See Genezareth herausfließt. Ja, so wie der See Genezareth das Wasser empfängt und zum Segen weitergibt, zum großen Segen für viele, so sollen wir sein. Ich bleibe in der Liebe meines Herrn, indem ich zum Beispiel für seine Liebe danke. Das machen wir oft in Liedern, in Gebeten, beim Abendmahl oder wann auch immer. Wir singen also von seiner Liebe. Klar, ist doch schön, können wir auch machen. Wir ehren ihn, wir beten ihn an, selbstverständlich. Und das zeigt sich aber, und jetzt wird es schwierig, indem wir anderen Menschen Liebe erweisen. Ja, hier geht es nicht um Gefühle. Liebe Geschwister, das verwechseln wir oft. Wir denken manchmal, naja, also wenn ich meine Geschwister lieben soll, oder den Bruder oder diese komische Schwester oder so, dann müsste ich angenehme Gefühle für die empfinden. Das ist Blödsinn. Das geht nicht. Darum geht es überhaupt nicht. Was hat denn Gott für Gefühle empfunden, als er Jesus für uns gab? Ja, Jesu Liebe, die sah auch ganz anders aus. Gefühle sind zwar nicht zu verwerfen, überhaupt nicht. Die kommen auch manchmal sogar nach, dass ich mich wundere, wie auf einmal bei mir für jemanden, den ich überhaupt nicht mochte, Gefühle entstehen können, positive. Aber darauf soll ich gar nicht achten. Es geht darum, Liebe zu erweisen. Das ist wichtig. Liebe erweisen. Das kann ich jedem gegenüber. Meinen Geschwistern gegenüber, anderen Menschen gegenüber, im Extremfall zu Gottes Leben hingeben. Das ist prinzipiell möglich. Wisst ihr, das, was wir manchmal erleben, vorhin sagte mir ein Bruder von euch, naja, guck mal, die schwatzen so viel miteinander, das heißt also, die mögen sich wohl, hier bei euch, vorm Gottesdienst. Ich merke das schon, wenn ich in irgendeine Gemeinde komme, ob die Leute sich mögen, ob da eine gute Atmosphäre ist oder auch nicht. Ja, wenn man kaum jemand begrüßt, wenn man finsteres Gesicht macht, als ob der Gottesdienst in Pflichterfüllung wäre, dabei ist das was ganz anderes. Okay. Aber ihr versteht, und das will ich nochmal hier deutlich machen, wer seinen Geschwistern ungeduldig und unfreundlich begegnet, liebt sie natürlich nicht. Das zeigt, die Liebe, von der er singt oder sie singt, die hat in Wirklichkeit gar keinen Raum in ihm. Ich soll davon singen, ist kein Problem. Ja? Aber sie soll weitergehen. Ich kann mich erinnern an so eine Begebenheit bei mir selber, wie das war. Also als ich mit jemand sprechen musste, der war viel älter als ich. Ich musste was klären mit ihm, wie schwer das war. Und dass ich dem Herrn sagte, Herr, ich habe keine Liebe. Und wenn du mir das jetzt nicht schenkst, für dieses Gespräch. Ich weiß nicht, wie das ausgehen soll. Und wie ich das richtig empfangen habe, als ob ich neben mir stand, das war stark. So, zum Schluss, die erfreulichen Folgen. Da gibt es also schon ganz erstaunliche Dinge. Das haben wir vorhin gelesen. Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Ihr werdet es bekommen. Hat natürlich zwei Voraussetzungen. Ist eine Verheißung, die an Voraussetzungen geknüpft ist. Wenn ihr in mir bleibt, wenn meine Worte in euch bleiben. Das heißt, Jesus möchte, dass wir ihm gehorchen. Und wenn wir ihm gehorchen wollen, werden wir auch nicht irgendwelchen Quatsch erbitten. Natürlich nicht. Dann wollen wir, was er will. Weiter. Die Herrlichkeit meines Vaters wird dadurch sichtbar, dass ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist. Also, so entsteht viel Frucht. Das sind also die schönen Folgen, wenn wir in ihm bleiben, in seiner Liebe bleiben. Das sind unsere Aufgaben, mehr gar nicht. Alles andere ergibt sich daraus sozusagen. Und Frucht, ich habe es hier einfach mal gezeigt, das ist also eine charakterliche Sache, die Frucht des Geistes. Das bedeutet ein geheiligtes Leben. Und es bedeutet natürlich auch Menschen, die zum ewigen Leben kommen. So sieht Frucht aus. Es hängt aber dran, dass ich bei ihm bleibe. Dass ich das lerne. Dass ich es immer besser und deutlicher mache. Interessant ist, von Vers 8 hier der Schluss, übersetzt die Elberfelder Bibel, also dass ihr viel Frucht bringt, und meine Jünger werdet. Das ist so eine wörtliche Übersetzung, da bin ich schon mal drüber gestolpert. Also, das waren doch schon Jünger. Die waren nicht schon 3 Jahre gefolgt, die haben sich auch bewährt als Jünger. Und meine Jünger werdet. Und damit wird deutlich, liebe Geschwister, Jünger sein ist keine statische Sache, also ein für alle Mal. Wir sagen das manchmal, ich habe mich doch bekehrt. Ja, und? Ist es nicht weitergegangen bei dir? Jünger sein. Nein, man wird immer nur mehr Jünger. Ja, das hört nie auf. Das ist ganz dynamisch, dass ihr meine Jünger werdet. So, auf diese Weise. Es ist ein Prozess, ein ständiges Wachstum. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Frucht, die Bestand hat. Ja, und nochmal steht es hier. Und wenn ihr dann in meinem Namen um irgendetwas bittet, wird er es euch geben. 2-mal Verheißung für Gebetserhörung. Und eine letzte, allerletzte, wunderschöne Folge, die steht in Vers 11. Ich habe euch das gesagt, damit meine Frucht euch erfüllt. Nein, Quatsch, meine Freude. Damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen wird. Der Herr will uns doch keinen Ärger machen oder Stress und sagt, jetzt reiß dich mal zusammen. Das sagen andere Leute, aber Jesus doch nicht. Er sagt, bleib bei mir. Bleib in mir drin sogar, ja? Dann kriegst du das alles, was du brauchst. Das alles, was du möchtest. Und du möchtest doch das, was ich will, oder? Das macht ungeheure Freude. Dann ist das Herz voll von Dank. Lebendig, stark und fruchtbar sein. Lebendig in ihm, durch die Verbindung mit ihm, stark durch ihn, nicht durch uns selbst. Und dann wird Frucht in unserem Leben wachsen. Sie wird wachsen. Zuerst ist sie ganz klein. Da sieht man vielleicht noch gar nichts. Lass dich nicht erschüttern. Bleib in ihm. Es wird wachsen. Es wird kommen und für andere zum Segen sein. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Amen.